Bei mir jetzt an der Strippe Paul Murschetz vom Public Voice Lab. Hallo Paul.
Hallo.
Paul, du wirst teilnehmen am Donnerstag, den 7. September zu einer Diskussion im Free Speech Camp. Die Diskussion nennt sich Convergence in Europe.
Ja.
Und beschäftigt sich im Großen und Ganzen mit dem Phänomen der Konvergenz und eventuell auch seinen Auswirkungen auf den Netzkulturbereich, für den ja du repräsentativ sprechen wirst.
Ja.
Kannst du vielleicht das Problem, das sich in diesem Zusammenhang Netzkultur und Konvergenz, das sich da stellt, kurz umreißen?
Gut, das ist zunächst mal relativ schwierig, da es sich hier um zwei Großbereiche handelt, die man, glaube ich, doch zunächst getrennt behandeln sollte, sehen sollte. Was ist Konvergenz? Es gibt sehr viele Leute, die sich aufspielen, über Konvergenz sprechen zu wollen und eigentlich wenig verstehen, was sich dahinter verbirgt. Es gibt ein Auseinanderklaffen von theoretischem Diskurs und praktischer Realität zum Thema Konvergenz zusammen. Es ist jedenfalls das Lieblingswort geworden, von vielerlei Mündern gesprochen und verteidigt. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Kritik und an Konvergenz und ist es überhaupt bloß ein Phänomen, ist es doch schon solcher Art gepushte Realität, dass wir davon ausgehen müssen, mit Konvergenz in Zukunft gut umzugehen und auch zu leben.
Franz Morak hatte gestern in einem Standard-Interview das Wort Konvergenz als Wortungetüm bezeichnet.
Wortungetüm, Herr Morak, denke ich mir, weiß von vielen Sachen nicht allzu viel Bescheid, sage ich jetzt frech. Konvergenz ist doch begrifflich einigermaßen definiert. Ich darf zitieren, es handelt sich hier auf jeden Fall um das lateinische, aus dem Latein kommende Wort, dass das Zusammenwachsen, die Zusammenführung, die ja evolutionär geschehen wird, das heißt über Zeit basieren wird, von Technologien aus dem Informations- und Kommunikationssektor, von Medien, von Medienmärkten, von regulatorischen Implikationen, von Diensten, die über konvergierende Medienplattformen und Endgeräte transportiert werden, angeboten werden, bis hin zur Vorstellung, dass der Konsument mit diesen allen konvergierenden Phänomenen lernen wird müssen, kompetent umzugehen. Also auch wenn dies jetzt nicht eine allzu kompakte Definition des Phänomens Konvergenz war, schreibe ich jetzt nochmals die Definition nieder. Wir haben es mit einem evolutionären Prozess des Zusammenwachsens von ursprünglich weitgehend unabhängig operierenden Bereichen Informationstechnologie, Telekommunikation, Medien und jetzt kommt's, das Internet zu tun. Der Begriff kennzeichnet die Annäherung der Technologien, die Verbindung der Wertschöpfungsketten sowie das Zusammenwachsen der Märkte insgesamt. Man kann es auch blumiger beschreiben, das wird auch journalistisch öfter getan. Es ist dann vielleicht für den allgemeinen Gebrauch leichter verständlich. Zum Beispiel mag ich gerne mal Harald Fiedler vom Standard auch zitieren, der von Konvergenz als umstrittenen Lieblingswort hauptsächlich der Fernseh- und vor allem der Internetbranche spricht. Nochmals, nämlich das Zusammenwachsen beider Medien zu einem, ob Internet oder dem Fernsehschirm oder Fernsehen auf dem Computer oder beides auf dem Handy-Display oder sonstige Grenzüberschreitungen technischer Natur damit besprochen werden. Also, lieber Herr Morak, es gibt einiges zu lesen, zu studieren. Fangen Sie mal mit dem Grünbuch an. Da steht einiges drinnen und das könnte für Sie von Interesse sein.
Und weil wir gerade beim Herrn Kunz-Staatssekretär sind, wie sieht es da aus in diesem Zusammenhang mit der Netzkultur? Netzkultur muss sich doch eigentlich auch als ein soziales Phänomen der Konvergenz interpretiert werden.
Ja, sehen wir sicher auch so. Der Zusammenhang von Netzkultur und Konvergenz, ja. Zunächst mal sicher auf technischer Ebene zu betrachten. Was machen Netzkulturinitiativen, was machen Netzknoten? Sie haben sehr viel Computer herumstehen. Sie arbeiten Tag ein, Tag aus mit dem Medium Internet und sie arbeiten daran, dass tatsächlich Produktion, Vertrieb und in weiterer Folge auch Konsum von konvergierenden Medieninhalten an den Mann und die Frau gebracht werden können. Das heißt, hier finden wir Kompetenzzentren vor in der Netzkultur, Namen sind bekannt, die tatsächlich Konvergenz betreiben, vorantreiben und dies aus Gründen machen. Und hier kommt jetzt die soziale Komponente zum Zug und das ist wesentlich. Konvergenz deshalb für diese Netzknoten wichtig ist, weil damit mehreren Leuten verschiedenen Alters, verschiedener Herkunft und verschiedenen Hintergrunds an diese neuen konvergierenden Medien gebracht werden können, also Open Access dadurch an zu Medien ermöglicht wird und auch Medienkompetenz gerade eben diese Netzkulturinitiativen und Knoten bereits über längere Jahre angesammelt haben und deshalb auch am besten diese Vermittlung von Konvergenz und Arbeiten mit neuen Medien zuzutrauen ist.
Man heißt das quasi, dass das Arbeiten mit Medien, das ja früher mehr oder weniger in Österreich traditionell monopolisierten Professionalisten über war und deswegen einen eigenen Mediensektor gebildet hat, jetzt mehr oder weniger an die auf die Graswurzelebene, auf die Basis übertragen wird, weil der technologische Zugang zu den Medien relativ einfach geworden ist, relativ leistbar geworden ist und deswegen Medien nicht mehr so begriffszentriert gesehen werden können. Also nicht mehr, es gibt das technische Medium, sondern Medium ist ein Phänomen oder die Benutzung von Medien, das sich durch die ganze Gesellschaft zieht. Kann man da diesen dezentralisierten Medienbegriff anwenden?
Ja, kurze Antwort, weil die letzten länger ausfielen. Ich würde dem auf jeden Fall zustimmen, was du gesagt hast. Das ist richtig. Wir haben hier soziale Orte zu tun, neue soziale Kommunikationssysteme werden geschaffen und diese sind ganz dezidiert dezentral und basisorientiert und wir wollen Information und Medien von unten lernen und wir wollen uns dieser bemächtigen. Und wir haben keine Zeit, top-down und zentral angebotene Informationen über uns ergehen zu lassen. Die Zeit ist vorbei. Wir emanzipieren uns und wir sind sozusagen die Mediatoren dieser Emanzipation.
Was existiert für eine Wahrnehmung jetzt auf der politischen Ebene, einerseits auf der österreichischen politischen Ebene, andererseits auf der europäischen politischen Ebene, über diese Emanzipation, die du genannt hast?
In Österreich sieht es schlecht aus, wieder einmal, muss ich leider sagen. Wir stehen ganz entschieden gegen ein relativ starkes Verschweigen der Netzkultur-Thematik in Österreich. Wir sehen, dass weder in Regierungsprogrammen der Schwarz-Blauen noch in letzten Positionierungen zum Thema Netzkultur Vernünftiges geäußert wurde. Wir hoffen, dass sich dies ändert. Wir meinen, dass wir helfen können, diese Kenntnisse, dieses Know-how, das dafür nötig ist, anzubieten, auch politisch Verantwortlichen. Es gibt genügend Repräsentationen und Informationen zu Positionen der Netzkultur in Österreich. Wir meinen, von politischer Ebene mehr Beachtung zu brauchen und es kann nicht sein, dass sich der Staat hier aus einer so meine ich doch, wichtigen Rolle herausschwindelt und diese Verantwortung nicht leisten will, nämlich die Netzkulturszene zu fördern, und es gibt viele Instrumente, wie dies geschehen kann. Auf europäischer Ebene sehen wir ganz genau, wie das funktionieren kann. Hier werden ganz sicher auch aus politisch-ideologischem Interesse Förderungen ergossen über ganz Europa in einer unglaublichen Höhe. Förderungen für Forschungs- und Entwicklungsprojekte in Konvergenzprojekten, die international sind, die globale Auswirkungen haben sollen und die tatsächlich auch soziales Interesse an der Weiterentwicklung von Konvergenz haben.
Wie sieht das konkret aus? Du sprichst repräsentativ für das Public Voice Lab, ja, eine Institution in Wien, die sich schwerpunktmäßig einerseits im Forschungs- und Entwicklungsbereich der neuen Informationstechnologien engagiert, andererseits jetzt auch neuerdings als Internetprovider auftritt. Wie sieht das quasi aus der Praxis aus?
Ja, vielleicht unsere drei zentralen Tätigkeitsfelder nochmals. Wir bauen eigentlich hier bei PVL in der Operngasse in Wien an einer Kommunikationsplattform, die frei und offen zugänglich ist für alle. Diese heißt Netboard, und über diese Netboard-Kommunikationsplattform, die man auch Groupware, in die Groupware-Abteilung tun kann. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Die Darstellung der Public Voice Lab, ja, genau. Drei Bereiche?
Ja, genau. Hier werden Online-Communities gebaut via dieser Plattform. Das heißt, beispielsweise hat Radio Orange unser Netboard verwendet, und dieses Netboard eignet sich für Radio Orange perfekt, um ihre vielen, vielen Hörer und auch die Journalisten und auch die Administratoren mit einem Medium zu bedienen, das ihren Anforderungen genügt. Das ist mal unser erstes tätiges Feld, also Online-Communities bauen. Ein zweites Beispiel für das Bauen von Online-Communities wäre, also durch ein Portal, wie das Netzboard eben auch beschrieben werden kann, wäre, dass wir Senioren ans Netz bringen mit dem EU-Forschungsprojekt Senior Online beispielsweise, Methoden entwickelt haben, wie wir mit Hilfe dieser Plattform Netboard Senioren auch ans Netz bringen können, damit diese hier den Umgang mit dem Internet forcieren und auch besser erlernen können, in natürlich sozial adäquater und verträglicher Form. Zweites Tätigkeitsfeld, wie du schon angesprochen hast, ist, dass wir neuerdings ein kleiner Internet Service Provider geworden sind, dass hier also Server stehen, die vor allem Kunst- und Kulturschaffenden in Österreich zugutekommen, die wir von The Thing Vienna, das sich leider auflösen musste, aufgrund auch der negativen Förderungssituation übernommen haben. Und zuletzt noch als drittes Tätigkeitsfeld ist sicher wichtig zu sagen, dass wir immer wieder betonen, wie wichtig Forschung im Bereich neuer Medien und dem Internet ist und Konvergenz nur begriffen werden kann, wenn tatsächlich kritische Forschung in diesem Bereich geht. Und da ist natürlich auch gern wieder mal oder wäre ganz sicher auch der Staat verlangt, um diese Forschungen auch zu unterstützen.
Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, gut, man wird als österreichisches Unternehmen von europäischen Institutionen unterstützt. Auf österreichischer Ebene, also werden da auch Subventionen bezogen? Wie sieht es da mit der Unterstützungsstruktur, Kultur aus?
Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, die Frage.
Man kriegt zwar jetzt von der europäischen Ebene her Subventionen. Wie sieht es von österreichischer Seite aus?
Ja, wir haben, das ist eine sensible Frage auf jeden Fall. Wir haben glücklicherweise die Möglichkeit bekommen, für Ausfälle aus EU-Förderungen Zwischenfinanzierungen seitens des Bundesministeriums für Wissenschaft, Verkehr und Technologie zu beziehen. Die haben uns diese Ausfälle für EU-Förderungen, wie gesagt, wir haben zum Beispiel in meinem Projekt Trimedia, wo es tatsächlich um Konvergenz von Radio, Fernsehen und Online-Medien geht, bis dato, also dass die letzte Tranche große kam dann tatsächlich mit Juni, aber wir hatten von November 98 bis Juni 2000 kein Geld bekommen aufgrund bürokratischer Umstände aus Brüssel. Und das Bundesministerium konnte uns da unter die Arme greifen und hat uns diesen Kredit, zinslosen Kredit als Zwischenfinanzierung gegeben. Sonst für die Förderung eines Netzkulturknotens, da bekommen wir vom österreichischen Staat überhaupt nichts. Wir haben jetzt gerade eben ein Projekt eingereicht, auch beim Bundesministerium für ein Archiv der Medienkunst, welches wir hier anlegen wollten, wo es wirklich um Bestände des Thing-Archivs ginge, deren Erhalt uns sehr, sehr am Herzen gelegen wäre, was uns sehr, sehr wichtig gewesen auch wäre. Es wurde leider negativ beschieden. Das heißt, die Fördersituation des Netzkulturknotens ist dramatisch, obwohl ich jetzt wieder sagen muss, dass andere Knoten in Österreich in den letzten Tagen sogar die Förderungen für das Jahr 2000 bekommen haben. Wir also nicht genau wissen, was mit der Politik der Schwarz-Blauen tatsächlich gewollt wird. Nämlich zum einen immer wieder die Rute ins Fenster zu stellen und zu sagen, liebe Netzknoten, die Internetkultur entwickelt sich in Österreich von selbst und es hätte der Staat unter den Schwarz-Blauen überhaupt keine Aufgaben zu erfüllen zur Förderung dieser Szene. Dem stehen wir natürlich entgegen, weil wir glauben, dass das genau der falsche Ansatz ist.
In deiner Kurzbeschreibung zur Diskussion Convergence in Europe am Donnerstag, dem 7. September im Free Speech Camp, hast du ein Kapitel eingefügt, Netzpolitik ist Förderpolitik.
Ja.
Wie schauen in diesem Zusammenhang die Forderungen eben dieser Netzkulturszene aus gegenüber der Förderungen durch den Staat?
Vielleicht fange ich so an. Wir sind durchaus der Meinung hier, dass sich Netzkultur auch selbst organisiert, eigenbestimmt entwickeln wird. Wir glauben nicht, dass Netzkultur a priori vom Staat finanziell abhängig zu sein hat. Es ist sicher so, dass wir hier durchaus mit einer Änderung der Förderungsszene und Landschaft schon seit längerem gerechnet haben. Das heißt, wir uns auf den österreichischen Staat ganz und gar nicht mehr verlassen, wenn es um Förderungen geht, sondern wie gesagt nach Europa schauen, um von dort diverse Finanzquellen anzuzapfen. Wir fordern aber trotzdem und ganz bestimmt, dass der Staat wesentliche Funktionen hat, die Netzkulturszene zu unterstützen, stimulierende Rahmenbedingungen zu setzen, die folgendermaßen aussehen sollen. Wir sind für Access. Wir sind für Access, heißt, wir wollen so viele Leute als möglich ans Netz bringen. Und das ist sicher nicht über eine Förderung von Hardware-Ausstattung an Schulen. Damit ist es sicher nicht gedient, sondern wir meinen Access, unter Access verstehen wir einen breiten, niedrigschwelligen Open Free Access zu Netzkulturknoten wie hier, wo Künstler, Kulturschaffende und jedermann eigentlich hingehen kann und an vorhandenen Terminals, in vorhandenen Environments zu arbeiten, zu reden, zu diskutieren und zu forschen. Und wir meinen, dass dieser Zugang zu neuen Medien, zum Internet gesichert werden muss und dass es sehr wohl eine Aufgabe des Staates, diese Infrastrukturen zu garantieren. Wie kann das geschehen? der Staat kann doch ruhig mal nachdenken und schauen, welche Möglichkeiten er erwägt, bis zur Bezahlung der Miete eines Netzknotens über Ausstattung mit Hardware, auch das ist immer wieder mal gerne gebraucht, bis zu Finanzierung von Projekten sehen wir da eine Vielzahl von Möglichkeiten, Access zu garantieren und zu beschleunigen, zu verbessern. Sicher ist es so, dass wir damit auch Meinungsvielfalt im Lande ganz, ganz stark verbessern wollen. Wir haben eine sehr triste Mediensituation im traditionellen Medienbereich und sehen es eigentlich als geschmacklos an, wenn in die Netzkulturszene nicht investiert wird und nicht garantiert wird, dass es hier zu einer Verbesserung von Medienvielfalt und Meinungsvielfalt kommt. Es gibt eine Reihe von Forderungen, die wir an den Staat, an eine Netzpolitik, die offensiv ist und proaktiv ist, stellen. Diese sind ausführlich auch dokumentiert. Man nehme sich nur das gelbe Papier, das sogenannte, zur Hand. Ich denke, das ist damals schon bei der Linzer Konferenz erstellt worden, im Jahre 99. Und diese Forderungen bleiben aufrecht und werden sogar ausgebaut. Wichtig noch ein Nachsatz. Natürlich arbeiten wir daran, dass Österreich nicht von den sehr positiven Entwicklungen bezüglich eines European Cultural Backbones abgenabelt wird. Und wir möchten einen solchen Cultural Backbone nach und aus Europa mittragen und sehen es auch als Aufgabe des Staates, dass dieser Cultural Backbone gefördert wird.
In welcher Größenordnung bewegen sich eigentlich diese Forderungen? Vor allem, wenn man das zum Beispiel in eine Relation jetzt einmal stellt, ein Betrieb wie Radio Froh, der als Community Radio, als Non-Profit Community Radio, nicht kommerzielles Radio existiert, würde zum einwandfreien Überleben pro Jahr ungefähr 1,5 Millionen Schilling vom Staat benötigen. Ja. In welcher Größenordnung bewegt sich das dann zum Beispiel in dieser Netzkulturszene in Zusammenhang zum Beispiel mit einem Public Voice Lab, mit dem Betreiben eines Kulturservers oder bei der Public Netbase?
Ja, das kann ich schwer beantworten. Das ist sehr abhängig von den jeweils vorhandenen Infrastrukturen der existierenden Netzknoten. Wir sind ein Unternehmen mit 8 Leuten hier, also relativ klein, also mittelklein kann man sagen. Wir denken, dass wir um jede Förderung froh sind, wie groß auch immer, obwohl man natürlich sehen kann, dass die meisten Förderungen, die bezahlt werden, sich schon im Bereich Peanuts bewegen und wir hätten natürlich gerne mehr Geld. Wir sind aber jetzt nicht derart geistig verfasst, dass wir die Hände nur dafür aufhalten, wie viel, oder die Frage sich unsere Köpfe nur danach drehen, wie viel Geld wir tatsächlich dem Staat entlocken können. Es geht uns um ein auskalkuliertes Angebot. Wir liefern Projekte an, wir setzen Kalkulationen dazu und wir wissen genau, wie viel uns das kostet und wie viel wir für die Finanzierung der Durchführung eines Projektes brauchen. Und das muss sich projektmäßig gut rechnen lassen, sonst macht man es ja aus der eigenen Börse. Beziehungsweise die Infrastruktur, also mich würde Infrastrukturförderung, ich würde Infrastrukturförderung in den Vordergrund rücken.
Ja, vielleicht noch abschließend zu eigentlich diesem Dilemma, in dem man sich derzeit bewegt als Kultur- bzw. Kunstserver in der heutigen Medienpolitik. Es ist ja auf der einen Seite so, dass Kultur und Kunst zurzeit vom Ressort für Medieninitiativen oder für Kunstinitiativen, wenn ich jetzt korrekt bin, Sektion 2.8 im Bundesministerium, gehandhabt wird. Und insofern sieht sich natürlich der Staat unbedingt nicht gezwungen, Kultur- und Kunstförderung über Infrastrukturförderung zu subventionieren, wenn man so sagen will.
Ja.
Wie kann man diesem Dilemma entrinnen?
Indem die Herren aus dem Technologieministerium, aus dem Infrastrukturministerium zur Raison kommen und sich ihrer Verantwortung für Netzkultur bewusst werden, dann müsste das möglich sein.
Mhm.
Also das ist sicher ein Weg, ja. Ein anderer Weg ist, der sehr schwer gangbar ist, gehbar ist, am ehesten noch für mittelgrößere Netzknoten, wie wir es sind, eine Finanzierungspolitik eines Netzknoten zu fahren, die da lautet, wir brauchen österreichische Förderstellen gar nicht mehr, um Geld zu bitten, sondern wir strecken uns nach Europa. Ich würde die gern mal Cutting Out the Middleman Strategie nennen. Wir klopfen nicht mehr bei österreichischen Stellen an, die aus Förderungen Politik machen, sondern wir gehen nach Europa, die ganz bewusst Netzkulturknoten in das Visier nehmen, nämlich finanziell positiv gesehen, und holen uns dort das Geld.
Und du schlägst in deinem Papier auch vor, eventuell in der Kulturpolitik selber, zum Beispiel im Museumsbereich, Initiativen zu setzen. Wo würde sich dann so etwas ansiedeln?
Im Museumsbereich habe ich eigentlich weniger was am Hut. Es ist dort gibt es sicher eine Vielzahl von EU-Projekten, wenn es um Archivierung von Archivierungstechnologien, Tools und Methoden geht im Museumsbereich. Das ist aber nicht gerade das, was wir unter digitaler Netzkultur verstehen. Wir wollen ja gerade nicht in die schwarz-blaue, sehr rückzeitige Ansicht verfallen, dass Netzkultur bloß die Digitalisierung des Volkskulturerbes wäre, so Frau Ministerin Gehrer. Und wir wollen wir sehen das ganz anders. Ja. Wir wollen nicht in den musealen Bereich hinein uns entwickeln, sondern wir wollen progressive, aktive und emanzipatorische Netzkultur betreiben.
Paul Murschitz, ich bedanke mich für dieses schöne abschließende Statement und auch für das Interview. Bitte bleiben wir noch einen Moment dran, aber ich möchte auf jeden Fall mich für alle Statements im Vorhinein bedanken.
Danke auch.